Servus, liebe Zuhörer, Podcast Staffel 3. Endlich sind wir zurück nach der kurzen Special-Folge, als wir zu Gast waren bei Erstklassig, Zweitklassig. Geben wir jetzt unser Comeback zur, ja, mehr oder weniger schon neuen Saison. Haben auch direkt unseren ersten neuen Gast am Start. Also zuerst mal wie immer bei mir, Marc Konrad.
Ja, hi Max. Schön zurück zu sein, Staffel 3. Wir hatten ja schon mal angekündigt, wir nehmen uns vor, nochmal regelmäßiger zu senden. Und es ist ja jetzt auch so viel im Trierer Basketball schon passiert. Also die Saison ist gerade mal 2 Wochen rum und gibt schon so viel, über das man reden kann. Oder haben wir uns gedacht, wen holen wir uns besser ins Boot als den, der im Prinzip mit zu den ersten Neuverpflichtungen gehört hat. Und zwar der zukünftige sportliche Leiter und Co-Trainer Jacques Schneider sitzt uns hier zum ersten Mal, ist auch eine Neuerung, live gegenüber. Also Staffel 3 geht direkt los mit vielen neuen Impulsen. Und dann sagen wir, ja, hallo Jacques, schön, dass es geklappt hat.
Servus ihr beiden, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie geht's dir so? Wie stressig sind die aktuellen Zeiten?
Mir geht's super. Die letzten Wochen waren natürlich sehr intensiv, hier anzukommen. Bin kürzlich umgezogen. Aber es hat sich sehr viel zum Positiven schon entwickelt. Wie du gesagt hast, die Saison ist erst seit kurzem rum. Und ich glaube, dass wir trotzdem hier schon sehr große Schritte nach vorne nehmen. Von daher ist die Laune definitiv sehr gut.
Ja, also gab es nicht großartig Urlaub für euch nach der letzten Saison. Die Offseason ist im Prinzip direkt mehr oder weniger gestartet. Und man kann ja auch schon mal sagen, das ist schon so eine Art Kampfansage an die Liga, so früh schon so weit zu sein. Aber da wollen wir, glaube ich, eher später aufs Sportliche kommen. Wir wollen dich erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen. Du sagst, du bist kürzlich hier nach Trier gezogen. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke von Stadt und Umgebung?
Ja, das Wetter spielt mit Sicherheit eine große Rolle jetzt. Gerade die letzten Tage und Wochen war es wunderschön. Also ich glaube, Trier zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Ich bin viel draußen in der Natur, war natürlich auch schon in der Stadt, habe alle möglichen Dinge schon besucht. Ich gehe auch gerne in Cafés, hatte auch gestern die Möglichkeit, mal mich in ein Café zu setzen in der Stadt. Von daher bin ich super angekommen, fühle mich sehr wohl, finde Trier ist eine sehr, sehr schöne und attraktive Stadt und auch eine sehr vielfältige Stadt. Und ich glaube auch, dass hier viele Menschen aus verschiedenen Kulturen wohnen, mehr oder weniger Ländereck mit der Nähe zu Frankreich, Luxemburg. Das bringt hier sehr viel Kultur rein und das gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut.
Ja, also wir haben auch ein bisschen so auf Wikipedia mal so dein Werdegang geschaut. Du hast NBBL in Köln gespielt, habe ich gesehen, hast dich dann ja relativ früh dafür entschieden, doch lieber Trainer sein zu wollen. Ist ja nicht normal, dass ein junger Spieler dann zu der Zeit sagen will, ja, ich will jetzt doch lieber Trainer sein.
Ich gehe sogar noch ein kleines Stück weiter zurück. Also ich komme aus einer total basketballverrückten Familie. Besonders der französische Teil, der in der Nähe von Straßburg lebt, ist total basketballaffin und ich bin in Hallen aufgewachsen, weil meine Mutter Basketball gespielt hat. Meine Onkel, Tanten und Cousinen. Deswegen, ich glaube, mit 4, 5, 6 Jahren habe ich zum ersten Mal gedribbelt und geworfen. Habe da meine ganze Kindheit gespielt und auch ab einem gewissen Punkt sicherlich auf einem ganz soliden Jugendniveau. Wie du sagtest, hatte ich eine sehr kurze Phase bei den Köln 99ers damals im MBBL-Bereich. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht damals, die Quali für Köln zu spielen. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wenn man auch schon als Trainer arbeitet, wo man eine Entscheidung treffen muss, was man intensivieren will. Und ich glaube, ich war sicherlich ein sehr leidenschaftlicher Spieler und sicherlich auch ein sehr solider. Aber irgendwo habe ich auch gemerkt, dass es für den ganz großen Profibereich, also sprich Pro A oder höher, nicht reichen würde. Aber ich habe da schon mit 17, 18 das Gefühl gehabt, dass mir Coachen extrem viel Spaß macht und auch irgendwo da Ambitionen in mir selbst gefunden und gesehen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mich mehr aufs Coachen zu konzentrieren. Habe direkt 3 Teams gleichzeitig nach meinem FSJ im Sportverein übernommen. Und so muss man es auch, glaube ich, machen als junger Trainer. Wenn man weiterkommen will, darf man sich nicht scheuen, Verantwortung zu übernehmen, aber auch mehrere Aufgaben zu machen. Habe aber parallel dazu auch immer noch Oberliga, unter anderem in Leverkusen dann gespielt, in der zweiten Mannschaft unter Hansi Gnad, unter Katrin Hering. Sehr viele, sehr gute Coaches auch dann noch selber gehabt mit Anfang 20, aber das war dann nur noch Oberliga, nicht mehr so ambitioniert, mit unseren Talenten ein bisschen gespielt, in Shape geblieben. Vor allem viel von den Trainern in Leverkusen gelernt, weil zu der Zeit und auch bis heute waren da immer sehr viele sehr gute, erfahrene Trainer, auch sehr gute Jugendtrainer und da konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen als junger Trainer und mich weiterentwickeln.
Aber der Schritt ist ja schon krass. Also so wie du es jetzt erzählst, ist es ja eigentlich so, das war von Anfang an mehr oder weniger klar, dass es beruflich auch dahin gehen soll. Oder hast du irgendwelche anderen Überlegungen noch gehabt oder wusstest du ganz früh, ich will mal Trainer werden?
Ja, also für mich war klar, dass ich gerne an der Sporthochschule in Köln studieren will, weil mir alle möglichen Sportarten immer viel Spaß gemacht haben. Der medizinische Hintergrund vom Sport ist für mich sehr interessant, wie man Training plant, aber natürlich auch vor allem dieses Teamgefühl, diese Bewegung, die man hat. Ich glaube, dass das für jeden Menschen ein großer Mehrwert ist, sich zu bewegen, egal in welcher Sportart. Die SPOHO ist natürlich auch ein guter Ort zum Studieren. So. Das ist ein Studium, was sehr viel Spaß machen kann, wo man sehr gute und positive Menschen kennenlernt. Von daher war für mich klar, dass ich Sportwissenschaften studieren will. Und als ich meinen Bachelor dann beendet hatte, hat sich die Möglichkeit ergeben, hauptamtlich als Trainer zu arbeiten. Und die Möglichkeit habe ich dann natürlich sofort in Leverkusen genommen.
Jetzt hast du ja eben schon mal erzählt oder schon Leverkusen stark angerissen. Da warst du ja jetzt die letzten 10 Jahre. Wollen wir jetzt so ein bisschen den Übergang schaffen? Wie hat es dich eigentlich nach Trier verschlagen? Aber das war ja wahrscheinlich dann schon eine schwere Entscheidung nach so langer Zeit an einem Standort.
Auf jeden Fall. Das ist mir nicht leicht gefallen. Man muss aber auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo man, glaube ich, mit einem Agenten zusammenarbeiten muss oder kann. In meinem Fall habe ich da jemanden gefunden, der sehr gut zu mir gepasst hat und dem ich sehr vertraue. Wir haben uns dann umgeschaut, weil irgendwann entwickelt man natürlich auch Ambitionen als Trainer und will weiterkommen, den nächsten Schritt machen. Ich glaube, ich habe mir selber schon ein ganz gutes Netzwerk in Deutschland erarbeitet, aber über eine Agentur oder einen Agenten wird das Netzwerk einfach nochmal breiter. Und dadurch ist dann im Endeffekt auch der Kontakt zu den Gladiators entstanden. Durfte mich dann hier vorstellen, habe mich mit den beiden Geschäftsführern getroffen, habe eine kleine Präsentation gehalten, wer ich bin, was meine Philosophie ist, was ich mache, aber auch vor allem, was meine Zukunftsvision für die Gladiators ist und wie ich glaube, dass ich diesen Standort positiv beeinflussen kann. Und ja, scheinbar habe ich die beiden überzeugt. Von daher stand dann irgendwann die Möglichkeit an, hier zu arbeiten. Und die Entscheidung ist dann natürlich nicht leicht gefallen, aber als sie dann gefallen war, war ich sehr, sehr glücklich, sie so getroffen zu haben.
Ja genau, du hast ja jetzt die Aufgaben Co-Trainer plus sportlicher Leiter. Ja, was sind denn da so deine genauen Aufgaben? Hast du noch Freizeit? Weil es klingt ja jetzt erstmal nach zwei Fulltime-Jobs. Wie ist so der Tag aktuell?
Ja, die Freizeit muss man sich nehmen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich, dass man auch auf sich selbst achtet. Wie ich schon gesagt habe, ich mache gern Sport. Meine Freunde sind so mehr oder weniger in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, ich versuche auch ein bisschen rumzukommen und sie zu sehen oder selber besucht zu werden, meine Familie zu sehen. Und nein, die Freizeit, die erarbeite ich mir selbst und die richte ich auch für mich ein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um einfach motiviert in jeden Tag gehen zu können und gut aufgeladene Akkus zu haben. Aber zur Einstiegsfrage, also es ist sehr abhängig von der Saisonphase, was ich wann wo tue. Jetzt gerade steht ganz klar das Recruiting an. Das heißt, meine Rolle als sportlicher Leiter ist da absolut gefragt. Die Kommunikation mit Don lief am Anfang über Videocalls, weil er noch lange in Japan war. Und wir haben sehr viele Gespräche gehabt, wie wir eine Mannschaft aufbauen können in der Pro A. Ich war jetzt 5 Jahre als Trainer in der Pro A aktiv, dann noch zusätzlich 3 Jahre in der Pro B. Und in so einer langen Zeit entwickelt man einfach irgendwo im Kopf so eine Idee, wie man ein Pro-A-Team strukturieren könnte im Best-Case-Szenario. Und dass man nicht immer die Spieler bekommt, die man haben will, ist klar. Aber ich glaube, wenn man so lange auf dem Level arbeitet, entwickelt man sich einen gewissen Ruf. Man lernt Menschen kennen wie Agenten, Spieler, Trainer und kann dann ganz gut abschätzen, wo man eine realistische Chance hat, einen Spieler zu verpflichten. Von daher, jetzt gerade bin ich eigentlich hauptsächlich als sportlicher Leiter unterwegs, versuche hier natürlich auch strukturell die Geschäftsführer zu unterstützen, im Jugendbereich mich schon mal ein bisschen einzuarbeiten, also so ein Stück weit ein Bindeglied zu sein. Und jetzt gerade, wo das Recruiting läuft, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, ist da natürlich der Austausch mit Agenten und den Spielern enorm wichtig.
Jetzt wollen wir auch für Staffel 3 noch eine kleine Neuerung einfügen. Und zwar haben wir unsere Zuhörer auf Instagram ja auch mal gefragt, ob die noch eine Frage an dich haben. Und die werden wir jetzt so ein bisschen einstreuen, wenn es gerade passt. Und für mich springt da gerade eine ins Auge. Und zwar fragt Peter Hoffenbach, wie ist denn der Stellenwert JBBL, NBBL für dich? Beziehungsweise du hast ja auch viel im Jugendbereich in Leverkusen schon gearbeitet. Wie wichtig ist sowas für den ganzen Verein? Und anschließend ist noch die Frage von ihm, wie würde man verfahren bei einer Nichtqualifikation der NBBL?
Ja, ich gehe mal auf den ersten Teil der Frage ein. Also für mich hat es natürlich einen immensen Stellenwert. Ich war jetzt 10 Jahre in einem der besten Jugendprogramme in Deutschland, habe selber mit der NBBL mehrfach oder eigentlich immer die zweite Runde der Playoffs erreicht, also erst immer kurz vor dem Top 4 an Alba Berlin meistens gescheitert. War zweimal Co-Trainer der Jugendnationalmannschaften, also U16 und U18. In mir brodelt so ein Jugendfeuer, das extrem groß ist. Deswegen liegt es mir auch am Herzen, dass wir hier eine stabile Jugend aufbauen. Das Umfeld oder der Umkreis, aus dem wir hier Spieler rekrutieren können, ist ein ganz anderer, als das in NRW der Fall ist. Diese dichte Besiedlung in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin, die gibt natürlich wesentlich mehr Talente her, als das hier ist. Aber ich glaube, dass auch andere Standorte gezeigt haben, die weniger dicht besiedelten Regionen sind, dass auch da gute Jugendarbeit möglich ist. Und also um die Frage zu beantworten, das liegt mir sehr am Herzen. Und man muss auch sagen, also Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, das passt ja auch ganz gut zu Trier. Also wird das auch hier jetzt aktuell, wo die NBBL abgestiegen ist, nicht von heute auf morgen sofort klappen, alles wieder aufzurichten. Aber es liegt mir natürlich am Herzen und ich werde versuchen, das Ganze gut mit dem Profibereich irgendwie zu kombinieren, mein Know-how auf jeden Fall einzubringen.
Ja, es klingt sehr interessant, vor allem ist es ja auch super wichtig für jetzt so kleine Standorte wie Trier, also zwar traditionsreich, aber finanziell jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, wie viele Vereine hier in Rheinland-Pfalz, weil es einfach nicht so wirtschaftsstark ist als Bundesland, dass man da vielleicht auch einfach mal auf ja, gute Jugendspieler zurückgreifen kann. Und das hatten wir jetzt so relativ selten, glaube ich, auch die letzten Jahre.
Ja, es gibt sicherlich vereinzelte Fälle. Also Seba Herrera ist ja wahrscheinlich das beste Beispiel, wird vielleicht dieses Jahr dann deutscher Meister. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Ich finde den Basketball, den Bonn spielt, unfassbar. Aber auch Ulm ist unglaublich. Also wer Alba Berlin und Bayern München ausschaltet, dem muss man sehr viel Respekt zollen. Das ist ein tolles Finale, finde ich, dieses Jahr. Um auf die zweite Frage von eben nochmal einzugehen. Also im Leistungssport muss man natürlich auch immer von einem Scheitern ausgehen. Also es kann für uns auch natürlich passieren, dass die NBBL-Quali nicht geschafft wird, aber auch da haben wir uns einen Plan B überlegt, wie wir über die 12 Monate, die von dann jetzt bis zur nächsten NBBL-Quali liegen, die Spieler so fördern können, dass sie dann bereit sind und dass sie dann in der Lage sind, diese immens wichtige Qualifikation zu schaffen. Und wir haben hier tolle Jugendtrainer, die ich auch schon kennenlernen durfte. Von daher glaube ich, wir müssen einfach unsere Kräfte da im Jugendbereich ein bisschen besser bündeln. Ich hoffe auch, dass ich in einen sehr intensiven Austausch mit unseren Partnervereinen komme. Hab da schon sehr viel Gutes gehört. Auf jeden Fall am Interesse der Kinder hier in Trier sind sehr viele einfach Basketball begeistert und wollen spielen. Und ich glaube, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann werden wir da auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Das wird aber auch ein bisschen Zeit brauchen und ich glaube und hoffe, dass wir da ein bisschen Geduld und Vertrauensvorschuss haben, um in den nächsten Jahren was aufzubauen.
Ja, Zeit ist ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, um eine Überleitung zu schaffen zu unserem nächsten Thema. Wir wollen natürlich auch über die Kaderplanung, die jetzt ja schon sehr weit vorangeschritten ist. Wir haben heute so ein bisschen exklusiv die Möglichkeit, über alle deutschen Spots schon zu reden, die ja jetzt seit heute bekannt sind. Und da ist Zeit natürlich ein Faktor, der vielen da direkt ins Auge sticht. Man versucht mit diesen deutschen Spielern, die man jetzt verpflichtet hat, oder man hat es ja auch geschafft, längerfristige Verträge zu schließen. Das ist in der Pro A ja durchaus keine Selbstverständlichkeit. Viele Verträge sind eben ein Jahr oder ein Jahr mit Option und wir haben jetzt fast alle deutschen Spieler mit 2 Jahren und sogar Marc Wollersbacher mit 3 Jahren ausgestattet. Sprich Kontinuität und so, ne, so nach dem Jahr nochmal die Perspektive zu haben auf Konstanz, scheint ja auch euch, dir und dem ganzen Verein im Moment wichtig zu sein.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit nachhaltiger ist. Diese Spieler jetzt so verpflichtet zu haben, ist für uns ein Riesenluxus. Das gibt uns sehr viel Stabilität, auch langfristig hier was Großes aufzubauen. Und all diese Spieler, die wir da verpflichtet haben, jetzt liegen irgendwo zwischen Jahrgang 1996 und 2002. Das heißt, da sind Jungs, die etwas erfahrener sind dabei, aber immer noch irgendwo eine gewisse Upside haben. Und da sind auch Jungs dabei, die noch etwas jünger sind und am Anfang ihrer Karriere stehen oder kurz vor dem Durchbruch. Und dass man solche Spieler dann für eine längere Zeit binden kann, ist für uns ein unfassbarer Mehrwert. Von daher glaube ich, wird sich das auch nochmal dann im nächsten Sommer richtig auszahlen. Also es ist jetzt schon ein absoluter Hammer, was wir für einen deutschen Kern jetzt zusammen haben. Aber wenn sich so eine Core Group ein Jahr lang einspielt, dann ist auch im zweiten Jahr schon ein unfassbares Fundament da. Und deswegen war es mir so wichtig, die Jungs auch davon zu überzeugen, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern eine längere Vision zu haben. Ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, sich an so einem Standort und so einer Stadt wie Trier auf 2 Jahre wohlzufühlen oder auf 3 Jahre wohlzufühlen. Hollersbacher wird die Erfahrungen gemacht haben, sonst hätte er nicht für so eine lange Zeit unterschrieben. Und das ist für uns eigentlich der Big Win bis jetzt so in der Offseason.
Ja, es sind ja also der Trierer Basketball so gefühlt nach der letzten Saison, die ersten 2 Wochen, bis hier vorgestellt wurde, war ja so ein bisschen tot, sage ich mal. Also viele waren absolut verständlicherweise enttäuscht von der Saison, aber da wurde dann jetzt schnell mit der Verpflichtung von Don, der ja auch Vergangenheit hier in Trier hat, mit der Verpflichtung von dir, mit den Spielern, die jetzt verpflichtet wurden, also der deutsche Kern ist ja Wahnsinn in meinen Augen. Also ich finde, es geht fast nicht viel besser in der Pro A, wenn man sich jetzt rein auf die Pro A-Spieler bezieht. Ich weiß natürlich nicht, wer aus der BBL oder so runterkommt. Ja, direkt wieder eine Euphorie geschaffen. Also ich glaube, das war das Wichtigste, was jetzt im Trierer Basketball passieren konnte.
Ja, das war auch meine Idee, als ich hier losgelegt habe. Also in dem Moment, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, war für mich klar, schnell handeln. Unsere Saison in Leverkusen war leider viel zu früh schon rum. Aber auch Trier war dann fertig. Das heißt, wir mussten uns nicht mehr mit Playoffs beschäftigen, sondern ich konnte 24/7 meine Ideen versuchen zu verfolgen. Spieler und Agenten lassen sich natürlich auch gerne ein bisschen mehr Zeit, um sich andere Angebote anzuhören, was ja auch völlig verständlich ist. Aber ich glaube, ich konnte da in den Gesprächen, die ich hatte, sehr früh Vertrauen und vor allem so eine Vision für uns schaffen. Und ja, dass wir jetzt 2 Wochen nach Saisonende mehr oder weniger unseren deutschen Kader dann schon fix haben, das ist ein großer Erfolg, weil wir werden auch davon abhängig sein, wie gut die Imports sind. Und umso mehr Zeit wir haben, uns die Imports jetzt genau anzuschauen, sehr wohl durchdachte Entscheidungen zu treffen, weil das ist ja wirklich die Stecknadel im Heuhaufen, die man da sucht. Der Markt ist unfassbar breit. Manche Ligen, wie die kanadische Liga, finden jetzt aktuell noch statt. Das heißt, es wird jetzt noch sicherlich einige Wochen dauern, bis wir da irgendwelche Meldungen machen können, welche Imports wir verpflichten. Aber wenn du weißt, wie dein deutscher Kern ist und was die Jungs drauf haben, dann ist es auch wesentlich einfacher, bei den Imports die richtigen Spieler auszuwählen. Von daher jetzt gerade läuft es wirklich gut für uns.
Ja, es ist ja auch wirklich so, dass die Deutschen, also wir machen Pro A jetzt auch schon 6, 7 Jahre mit. Wir kennen die Spieler jetzt mittlerweile auch aus ihren Vereinen. Also es sieht ja wirklich so aus, dass du im Prinzip auch mal 15 Minuten deutsches Line-Up spielen kannst, ohne Angst zu haben, dass da ja komplett was zusammenbricht.
Ja, das war an sich schon eine Idee, die ich auch dann verfolgen wollte, dass man rein theoretisch 5 deutsche Spieler aufs Feld stellen könnte und die keinen Leistungsabfall gegenüber einer anderen Pro-A-Mannschaft hätten. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Trainingsspiel geben, wo wir Deutsch gegen Import spielen oder so. Das werden wir sehen. Vielleicht wird es auch im Spiel mal passieren. Aber ich glaube, dass wir ja, wie ihr sagt, auf jeder Position auch eigentlich gut besetzt sind und besonders unter dem Korb natürlich jetzt einen großen Umschwung haben wollten zur vergangenen Saison. Auf allen Ebenen, auf defensiver Ebene, Rebounding, Physis, Intensität. Und mit Martin Linsen haben wir einen Spieler, der einfach ein Arbeitstier ist, der eine Maschine ist und der auch ein unfassbares Mindset hat. Ich glaube, dass er bei den Fans sehr, sehr schnell Beliebtheit haben wird, weil er einfach ein Kämpfer ist und alles dafür tun wird, dass wir gewinnen. Und mit Marco Batschak haben wir einen Center verpflichtet, der sehr, sehr erfahren ist in der Pro A, mit Leverkusen das Finale erreicht hat, mit Adlin dieses Jahr in die Playoffs eingezogen ist, der sowohl von außen werfen kann, als auch mit sehr viel Finesse um den Ring spielen kann, Linkshänder ist, was auch immer noch ein bisschen schwieriger zu verteidigen ist. Die beiden sind schon eine Hausnummer und dazu kommt natürlich noch Moritz Grimmer, der, wie ich finde, wenn Mateo Seric jetzt die Liga verlässt, einer der interessantesten deutschen Power Forwards sein wird, der noch sehr jung ist und noch sehr viel Potenzial hat, aber der ganz klar mit dem Mindset hier hinkommt, auf seiner Position zu dominieren, besser zu werden, Spiele zu gewinnen. Also das sind schon 3 Spieler so auf Position 4-5, die uns extrem stärken werden. Dazu kommt, dass Hollersbacher natürlich auch auf der Position 4 eingesetzt werden kann, eine sehr gute Saison hatte, sehr hochprozentig von der Dreierlinie getroffen hat und auch im 2-Punkte-Bereich. ja, das Rebound-Dominanz ist in unserer Spielphilosophie, da kommt ihr ja vielleicht dann auch noch drauf zu sprechen, ein sehr entscheidender Punkt. Und da Jungs zu haben, die weit über die 2 Meter sind und die hart spielen und kämpfen um den Ball, das wird uns auf jeden Fall helfen.
Die nächste Frage hast du uns ein bisschen vorweggenommen. Wir wollten eigentlich gerne mal so 2, 3 Sätze zu jedem deutschen Spieler hören. Du hast es von fast allen schon mal vorgelegt. Du könntest dann noch zu Harris und zu Rapik deine 2 Sätze loswerden.
Also Hujic war League MVP. Ich glaube, da hat ganz Deutschland einen Spieler gesehen, damals in der Covid-Phase, der Spiele entscheiden kann. Gerade das Spiel in Rostock damals, wo er aufgedreht hat. Ich glaube, die Highlights kann man sich noch auf YouTube anschauen. Ist einfach ein unfassbarer Werfer, aber auch ein sehr guter Ballhändler und sehr schlauer Spieler, der keine gute Saison hatte, muss man sagen. Eher eine durchschnittliche Saison hatte. Aber der, glaube ich, in dem Konstrukt, wie wir es jetzt gerade bauen, hier einfach sich sehr wohlfühlen wird und dadurch auch sehr gut performen kann. Er hat mit Barco Bacak schon in Oldenburg und Leverkusen gespielt. Das heißt, da haben wir ein Guard- und Big-Duo, was sich kennt. Harris und Martin haben sich auch diesen Sommer schon kennengelernt, als ich mit Martin in Leverkusen ein bisschen gearbeitet habe. Und ich glaube, dass Harris einfach auch der Mannschaft mit seiner Erfahrung sehr viel Stabilität geben kann und uns absolut bereichern wird. Evans Rapik ist der Jüngste von dem deutschen Kern. Und für ihn hat es einfach sehr viel Sinn gemacht, hierher zu kommen. Und für uns hat sehr viel Sinn gemacht, ihn zu verpflichten. Das hat einfach mehr oder weniger perfekt gepasst von dem, was er kann, zu dem, was wir gesucht haben. Er ist international wirklich für sein Alter sehr erfahren, weil er hat von der U15 bis zur U20 in allen Jugendnationalmannschaften gespielt, hat sich da immer als herausragender Verteidiger gezeigt und auch als sehr guter Werfer, hat auch schon mal im Dreier-Contest der BBL teilgenommen. Also ist in Deutschland jetzt kein unbekannter Name und kommt hierhin einfach als Talent, was wir pushen wollen. Er wird meiner Meinung nach sofort ready sein, auf Pro-A-Level zu verteidigen, Druck zu machen, intensiv zu spielen, schnell zu spielen. Er ist sehr, sehr gut darin, den Ball zu pushen, in Transition zu attackieren, kann auch mal ein Pick-and-Roll laufen oder den Ball nach vorne bringen. Also ein absolut vielfältiger Spieler, der noch sehr jung ist. Da muss man auch als Coaching-Staff hier und da vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen oder auch als Fans. Aber er ist ein toller Junge, er ist ein super Charakter. Wir hatten sehr gute Telefonate und Gespräche und von dem, was ich von seinen Jugendtrainern und Jugendnationalmannschaftstrainern gehört habe, wird er sehr gut zu unserem Kern passen.
Ja, also man hat ja jetzt auch auf Twitter, jetzt glaube ich, kam der Post, der von Marco geleakt wurde, also von Marco Bacak, der sich für Trier entschieden hat, obwohl auch Angebote aus Karlsruhe und Gießen vorlagen, die laut Medien besser dotiert waren. Jetzt meine Frage, habt ihr so alle Wunschspieler auf den deutschen Spots bekommen, die ihr haben wolltet? Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, wer noch viel besser gewesen wäre, der auch halbwegs bezahlbar wäre. Das ist ja mega.
Wir haben tatsächlich eben im Auto mal gerätselt, wenn du das Geld hättest, jeden deutschen Spieler aus der Pro A zu kaufen, wen würdest du dann noch dazu kaufen? Und mir ist eigentlich nicht so viel noch eingefallen. Nee. Und wenn, dann waren es nur Spieler, die sowieso BBL-Perspektive haben. Ja, vor allem in dem Alter auch. Ja, genau. Also von daher.
Es ist wichtig, eine Vertrauensbasis zu haben zwischen Trainerteam, sportlicher Leitung, Geschäftsführern und dem Spieler selbst. Und natürlich ist sehr offensichtlich, dass da einige Jungs sind, mit denen ich in der Vergangenheit schon, sei es Martin Linsen, JBL, NBBL gearbeitet habe oder Bacak und Hujic in Leverkusen gearbeitet habe. So hat man schon ein gutes Gefühl, wenn man mit den Jungs spricht und mit ihren Agenten, weil man einfach weiß, was auf einen zukommt. Man kann schon sagen, dass das eigentlich mehr oder weniger die Wunschspieler waren. Über die anderen Jungs, mit denen ich noch nicht zusammengearbeitet habe, habe ich einfach unfassbar viel Gutes gehört. Und am Ende habe ich Don natürlich die Spiele auch irgendwo vorgeschlagen. Er war jetzt lange Zeit nicht in Europa, das heißt, er vertraut mir da extrem. Er kennt noch 2, 3 Coaches, die er dann nach deren Meinung fragt und die haben auch über diese Jungs nur Gutes sagen können. Von daher hat das alles eigentlich so gepasst und hingehauen, wie wir wollten.
Auf welchen Spots sind denn jetzt noch Importspieler ausstehen? Also was sucht ihr denn jetzt noch speziell, soweit du das jetzt schon sagen kannst?
Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt kann man über die Point-Guard-Position noch nicht so viel sagen. Es gibt noch keine Verabschiedung von Garay, den ich auch extrem schätze als Spieler. Ich finde, ist eigentlich einer der besten Point Guards in der Pro A, deutschen Point Guards in der Pro A. Hatte vielleicht letztes Jahr keine einfache Saison, aber wenn man sich seine Statistiken aus den letzten zwei Jahren anschaut, dann ist das schon für einen deutschen Spieler in der Pro A überdurchschnittlich gut. Was da passieren wird, werden wir sehen. Wie ich schon gesagt habe, sind wir noch sehr früh dran. Das heißt, wir respektieren da natürlich auch von allen Seiten so ein bisschen, wenn es sich verzögert. Wenn Garay die Gladiators verlässt, dann ist natürlich klar, dass wir einen Point Guard suchen. Ich glaube, Hujic wird als Combo Guard fungieren. Das heißt, er wird manche Minuten auf der 1 spielen, manchmal auf der 2. Dann werden wir definitiv noch einen guten Combo Guard brauchen, der uns auch Scoring gibt. Wir werden einen Flügelspieler suchen, der auch eine gewisse Athletik mit reinbringt. Das fehlt uns aktuell noch. Und auch jemand, der vielleicht so zwischen Flügel- und Power-Forward-Position steht. Also ein bisschen Speed, Sprungkraft, auch natürlich Defense und Rebounding, aber vor allem auch Scoring ist das, was wir jetzt über die nächsten Wochen suchen werden. Und ja, dadurch, dass wir auf jeden Fall relativ viel Zeit haben, sind wir da sehr flexibel. Ich hoffe, dass ich auf das Netzwerk von Don irgendwo ein Stück weit zurückgreifen kann. Kann natürlich selber auch viel mit Agenten sprechen, die kommen wie von selbst natürlich auf einen zu. Aber da muss man dann auch schauen, aus hunderten Spielern den richtigen zu finden. Und das wird die Aufgabe dann von mir und Don sein.
Ja, du hast jetzt sehr oft gesagt, dass Combo Guards gesucht werden, Spieler, die zwei, vielleicht sogar drei Positionen gleichzeitig bekleiden können. Hört sich schon danach an, dass ihr sehr variabel spielen wollt nächstes Jahr.
Ja, also für uns wird die Grundlage sein, eine defensive Intensität an den Tag zu legen, die es sehr unangenehm macht, gegen uns zu spielen. Alle guten Mannschaften in der Pro A aus den letzten Jahren, die erfolgreich waren, die ins Finale eingezogen sind, die aufgestiegen sind, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie einfach gut verteidigt haben. Von ihrem Konzept, aber auch von der Intensität, Härte und 1-gegen-1-Verteidigung. Tübingen ist ein sehr gutes Beispiel. Es macht einfach keinen Spaß, gegen Tübingen zu spielen. Und so hat es auch in den Jahren davor keinen Spaß gemacht, gegen Chemnitz zu spielen und so weiter. Von daher wird der Verteidigungsaspekt bei uns eine hohe Priorität haben. Der andere Punkt ist Rebounding. Für Don und mich sind Possessions, also Ballbesitze, enorm wichtig. Wer mehr Ballbesitze hat, kann mehr Würfe nehmen, hat mehr Chancen zu punkten. Von daher ist der zweite Punkt das Rebounding. Und der dritte Punkt wird dann sein, dass wir offensiv irgendwo in Flow kommen, eine gute Execution haben, klare Rollen haben, den Ball auch laufen lassen und am Ende des Tages möglichst hochprozentige Würfe nehmen. Und wenn Catch-and-Shoot-Dreier die Spezialität von einem Spieler ist, dann muss er Catch-and-Shoot-Dreier werfen. Und wenn der Big Man gut ist mit seinem Babyhook, dann muss er möglichst in die Situation gebracht werden, wo er seinen Babyhook nutzen kann. Von daher, das sind so unsere drei Säulen, auf die wir jetzt Wert legen werden. Und wenn wir uns Imports anschauen, dann gucken wir sehr genau, verteidigt der, reboundet der und ist in der Lage, offensiv in der Mannschaft zu spielen und zu exekuten, sich an die Regeln vom Team und von den Coaches zu halten. Und da liegt gerade das Augenmerk drauf.
Jetzt haben wir dann schon sehr ausgiebig über das Sportliche gesprochen, wollten nochmal so eine kurze Pause einlegen, um vielleicht noch ein paar persönliche Sachen aus dir rauszukitzeln. Wir machen immer so ein kleines Fragespiel mit unseren Gästen und haben uns heute dann für das klassische, muss man ja schon sagen, klassische Podcast Entweder-Oder entschieden. Das heißt, du kriegst von uns, sind es 10 geworden, ich glaube es sind 10 Fragen geworden, ja. Und antwortest einfach ganz schnell, was dir zuerst in den Sinn kommt, Entweder-Oder, und ich würde da mal anfangen. Ja. Offense oder Defense?
Offense.
NBA oder Euroleague?
Euroleague.
Wer wird deutscher Meister, Bonn oder Ulm?
Bonn.
Lieber Headcoach bei einem schlechten BBL-Team oder Co. bei einem guten, Alba, Bonn zum Beispiel?
Headcoach.
Lieber von jetzt 10 Jahre in die Vergangenheit nochmal reisen oder 10 Jahre in die Zukunft?
Vergangenheit.
Berge oder Meer?
Korsika, beides.
Fernsehen oder Lesen?
Lesen.
Wein oder Bier?
Schwierig. Also, ich hatte das Glück, hier schon ein paar Moselweine zu probieren und ich sage mal so, die haben mir sehr, sehr vorzüglich geschmeckt. Von daher läuft es wahrscheinlich dann auf Wein hier raus.
Französisches Laissez-faire oder deutsche Gründlichkeit?
Deutsche Gründlichkeit.
Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Nein.
Startet so, wie es aufgehört hat.
Der neue Co-Trainer und Sportdirektor kommt nicht auf die Ananas-Liebhaberliste. Nee. Okay, cool, ja, das hast du doch sehr, sehr gut gelöst. bis auf eine einmal ausgewichen, aber zumindest vom Speed her bist du auf jeden Fall unter den Top 3, die da ja rausgeschossen haben.
Perfekt, ja, das waren coole Fragen. Auf jeden
Fall. Ja, ich glaube, heute Abend sind schon Finals, erstes Spiel, gell?
Ja.
Also wir sind ja als Trierer so klassisch eher für Ulm, so aktuell, also weil es da halt so eine kleine Rivalität zu Bundesliga-Zeiten ging, aber wie du schon sagst, Bonn spielt unfassbar im Basketball.
Ich hatte Glück, jetzt auch einige Live-Spiele von Bonn sehen zu können in der Hartberghalle. War auch als Kind mit meinem Vater oder mit meinen Eltern noch in der alten Hartberghalle. So hat sich auch meine Leidenschaft für Basketball entwickelt, das muss ich auch ganz klar sagen, diesen Umzug dann mitzumachen. Ich habe auch eine ganze Saison in der zweiten Mannschaft von Bonn gespielt. Das war eigentlich für mich als Spieler die beste Saison, die ich je hatte. Und wenn man sich jetzt die Spiele von Bonn anschaut, ist natürlich nicht nur der basketballerische Aspekt, aber auch die Fankultur und die Leidenschaft, die mich extrem imponieren. Und natürlich auch meine Hoffnung, dass man von der Art her auch sowas nach Trier transportieren kann. Wenn man da sitzt in der Halle und es ist ausverkauft und man sieht den Fanblock, die Stehtribüne, wie sich das Ganze da quasi zu einer Einheit formiert. Das hat mit Sicherheit auch großen Einfluss darauf gehabt, dass die Bonner in der Lage waren, die Champions League zu gewinnen, jetzt so erfolgreich in der BBL zu spielen. Und ja, das ist einfach so mein Bild von Bonn. Wie ich schon gesagt habe, wie in Ulm gearbeitet wird, ist unfassbar, wie der Kader zusammengestellt wurde, was Anton Gavel da machen konnte. Und wovor ich großen Respekt habe, ist auch, ich glaube, Ulm hat die ersten 5 Spiele verloren oder es ging auf jeden Fall sehr negativ los. Aber wahrscheinlich Thorsten Leibenaert in seiner Funktion als sportlicher Leiter ist extrem ruhig geblieben und hat das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass der Trainer nicht die Qualität dazu hätte. Und diese Ruhe und Gelassenheit, die wünsche ich mir natürlich auch hier. Ich versuche das alles sehr nüchtern dann immer einzuschätzen, was hier um die Mannschaft passiert. Ich glaube, man braucht eine gewisse Gelassenheit, um langfristig erfolgreich zu sein. Und ja, das ist so, was ich von den beiden Teams denke.
Das ist jetzt in Trier auch so, also mit Gelassenheit. Also man kennt es so aus den letzten Jahren, die Fans sind schon schnell mal dabei, drauf zu hauen, sage ich mal. Aber vor allem sind sie auch treu. Also selbst wenn ihr 6-7 in Folge verliert, kommen sie trotzdem in die Halle. Also das ist den Trier-Fan, denke ich, relativ gut beschrieben. Also da.
Das gehört auch dazu. Also ja. Wir gehen alle zum Sport wegen der Emotionen hauptsächlich. Wir gehen zum Sport, um da unsere Freunde zu treffen, um Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Und wenn es sich läuft, dann ist es auch völlig in Ordnung, frustriert zu sein. Und am Ende des Tages muss es ein Stück weit nur auf einer respektvollen Basis alles passieren. Und wenn man versucht, so positiv wie möglich zu sein, glaube ich, kann man als Community richtig was schaffen. Und da hoffe ich, dass wir, sobald die Saison hier losgeht, alle an einem Strang ziehen, wieder bei Null starten, weil die letzte Saison ist rum. Das Trainerteam wurde quasi komplett gewechselt. Die Mannschaft hat einen sehr neuen Anstrich. Das heißt, wir starten wieder bei Null und die Fans können sich auf jeden Fall, glaube ich, auf guten Basketball freuen und hoffe, dass da auch am ersten Spieltag dann viele in der Halle stehen.
Perfekt, da kann man eigentlich dann auch nicht zu unserem letzten Thema überleiten oder schließe ich dann aber direkt noch eine Fanfrage an. Und zwar möchte Heiko Wissmann wissen, was ist denn euer Saisonziel für die kommende Spielzeit oder denkt ihr dann eher schon in 2-3 Jahreszyklen, habt ihr euch so ein mehrjähriges Programm zurechtgelegt?
Nö, also wir denken schon Step by Step und die nächste Saison steht absolut im Mittelpunkt. Wir wollen wieder hier eine Euphorie entfachen, das ist das allererste Ziel und das fängt mit den Verpflichtungen der Spieler an. Ich glaube, das ist uns in den letzten 2-3 Wochen ganz gut gelungen. Ich habe das Gefühl, und das freut mich auch für mich persönlich sehr, dass hier wieder viele über die Gladiator sprechen, dass wir irgendwo in den Medien stehen und auch wieder positiv wahrgenommen werden von Fans. Ich durfte hier schon ganz viele verschiedene tolle Leute kennenlernen, Jugendspieler, Fans, Coaches, euch beide, unser Office. Und man merkt richtig, dass die Leute Bock haben und mit der letzten Saison abgeschlossen haben. Von daher, das ist unser erstes Ziel. Dann wird die Preseason dann auch im sportlichen Bereich wichtig sein, dass wir die Mannschaft so schnell wie es geht zusammenbringen, weil das ist nicht einfach, ein Kader, der mehr oder weniger neu zusammengestellt wurde, auch dass sie direkt von Anfang an gut zusammenspielen, das wird ein bisschen dauern. Dafür hat man eine Preseason, dafür haben wir, glaube ich, ganz gute Gegner gerade im Auge, gegen die wir spielen wollen und die uns hoffentlich challengen und besser machen. Und dann werden wir in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das entscheidende Mindset, dann auch nicht irgendwie schon vom letzten Spieltag zu träumen, sondern immer in dem Moment zu sein, wo wir sind. Jedes Training ist wichtig, jedes Spiel ist wichtig, jedes Heimspiel ist wichtig. Dominanz in der eigenen Halle zeichnet, glaube ich, auch gute Mannschaften aus. Es ist einfach unangenehm, auswärts zu spielen. Und wenn Mannschaften hier nach Trier gurken müssen, dann müssen die das auch von der ersten Sekunde an zu spüren bekommen, dass wir unser Haus sozusagen verteidigen und dass auch die Fans voll da sind und uns Feuer geben und die Gegner ein bisschen klein machen. Deswegen, wenn wir mit so einem Mindset es schaffen, in die Saison zu gehen, wenn jeder Spieler und Trainer, Fan so denkt, dann glaube ich, werden wir die Playoffs erreichen. Und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, wenn man einmal in den Playoffs ist, ist eigentlich alles möglich. Es ist natürlich extrem lobenswert, wenn man dieses Jahr den 6. Platz erreicht, weil das für den Pokal qualifiziert. Es ist extrem lobenswert, wenn man den 4. Platz erreicht, weil man Heimrecht hat. Aber das ist Step by Step. Die Playoffs sind natürlich das Minimalziel und dafür werden wir jeden Tag arbeiten.
Genau, da passt jetzt auch noch vielleicht nicht ganz so eine Fanfrage zu. Tobi Lauer hat uns auf Insta gefragt, wie sieht dein Karriereplan in Richtung Head Coach aus, langfristig oder kurzfristig oder whatever?
Ja, also für mich ist außer Frage, dass ich als Head Coach arbeiten möchte. Wie, wo und wann, das hat man manchmal auch nicht in der eigenen Hand. Manchmal öffnet sich eine Tür und da muss man durchgehen und schauen, ob das der richtige Weg ist. Ich bin da auch offen, ob das jetzt irgendwo anders in Europa stattfindet oder in Deutschland, in der Pro A. Aber für mich ist das natürlich ein klares Ziel, Head Coach zu werden, auf dem bestmöglichen Level. Und auch da ist entscheidend, genau wie für die Spieler, dass man immer versucht, mehr oder weniger jeden Tag sein Bestes zu geben, konzentriert zu sein, sich nicht negativ runterziehen zu lassen, aber sich auch nicht positiv irgendwie in so eine Euphorie zu bringen, wo man nicht mehr sich selbst ist, sondern einfach die Arbeit machen. Das habe ich jetzt 10 Jahre lang gemacht. Ich glaube, das hat seine Früchte jedes Jahr getragen. Habe mich eigentlich alle 2-3 Jahre gesteigert, vom Jugendtrainer zum JBBL-Co-Trainer, zum NBBL-Headcoach, zum Cheftrainer der Farmmannschaft. Bin 2-mal aufgestiegen mit der 2. Mannschaft aus Leverkusen von der Oberliga bis in die 1. Regionalliga. Dann Co-Trainer der Profis zu sein, Nationalmannschaftsoptionen zu haben, jetzt hier die Chance zu haben. Und ich glaube, also das ist auch natürlich was, was ich dem jungen Trainer dann irgendwo ans Herz legen kann, einfach auf sich selbst zu schauen, sich nicht zu vergleichen mit anderen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen, auf die Meinung von den Leuten, denen man vertraut, zu hören. Das ist für mich natürlich jemand wie Hansi Gnad als mein Mentor, mein Agent, die Leute, die hier um mich sind, meine Familie, meine Freunde, die richtigen Entscheidungen dann zu treffen, aber auch dann mutig zu sein, so einen Schritt wie hierhin zu machen. Und ich glaube, wenn ich da meinen Weg weiter so gehe, wird sich auch eine Chance für mich öffnen, irgendwo als Headcoach zu arbeiten.
Drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen dafür und würde noch eine letzte Fanfrage dann abschließend stellen wollen. Und zwar hat Alex geschrieben, da arbeiten wir ein bisschen noch am Satzbau, aber er schreibt, wann erste Liga?
Ja, dann erste Liga, wenn wir ins Finale der Pro A einziehen. Das ist sehr einfach zu beantworten. Das ist ein langer Weg, aber es ist ein möglicher Weg. Das haben wir in der Covid-Saison mit Leverkusen gezeigt, in der wir vom Budget mit Sicherheit nicht zu den Top-Mannschaften der Liga gehört haben, aber einfach eine sehr gute Teamchemie hatten, eine sehr klare Rollenverteilung hatten, mit Freude gespielt haben, auch wenn keine Fans da waren. Und einfach uns als Underdog durchgebissen haben. Und ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass das hier möglich ist, mit dem, was hier gerade passiert, was Tolles aufzubauen. Der sportliche Erfolg muss natürlich auch passieren. Die Spieler müssen ihre Würfe treffen. Die Trainer müssen die richtigen Entscheidungen und die richtige Taktik wählen. Und dann ist wirklich in der Pro A alles möglich. Das haben die letzten Jahre auf jeden Fall gezeigt.
Aber auch um das von unserer Seite auch als Fans und Beobachter nochmal einzuordnen, es ist natürlich immer ein super schwerer Weg, aus der Pro A in die BBL hochzukommen. Wie du auch sagst, muss sportlich, muss alles passen, aber es müssen ja auch sonst irgendwie die Sterne in der richtigen Konstellation stehen. Es muss vom Geld her passen, es muss von der Infrastruktur passen.
Oder, ja, Verletzungen und so weiter. Also es gibt Dinge, die man kontrollieren kann. Das ist, wie man trainiert, wem man verpflichtet und so weiter. Es gibt Dinge, die man nicht kontrollieren kann, wie Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Aber wir wollen das, was wir selber in der eigenen Hand haben, so gut wie möglich umsetzen. Und am Ende des Tages muss man sich in einer Best-of-Five-Serie gegen eine Mannschaft durchsetzen. Und da gewinnt einfach das bessere Team. Das war in der Covid-Saison anders, da gab es ja diesen Gruppenmodus. Ich glaube, da hätten wir in der Best-of-Five-Serie unsere Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn du bestehen willst, dann musst du dreimal gegen Tübingen zum Beispiel gewinnen. Und das ist nicht einfach. Und so eine Mannschaft müssen wir einfach werden, die hart spielt und die unangenehm ist und die vor allem konstant ist. Letztes Jahr war es hier ein Up and Down mit vielen Niederlagen am Anfang, dann auf einmal viele Siege in Folge, dann wieder viele Niederlagen. Das ist so ein Up and Down. Wir müssen eine Konstanz entwickeln einfach, dass wir immer wieder unsere Heimspiele gewinnen, immer wieder auswärts ein paar Spiele klauen. Gerade gegen die Mannschaften, wo wir favorisiert sind, müssen wir uns einfach auch auswärts durchsetzen. Und dann werden wir am Punkt kommen, wo wir über die Hälfte unserer Spiele gewinnen und in die Playoffs einziehen, auf einer möglichst guten Position. Und dann ist alles möglich.
Von mir aus können wir ein Team werden wie Tübingen. Also der Liga-MVP, der Trainer des Jahres, kommt alles aus Tübingen. Tübingen ist sportlich aufgestiegen. Also von mir aus können wir gerne
ein Team werden wie Tübingen. Ein Vergleich, der dann auch natürlich auf der Hand liegt, ist, wie jung die Spieler in Tübingen dieses Jahr waren. Ähnlich ist es bei uns dann auch. Wir werden uns aber auch bei den Imports ein bisschen Erfahrung holen. Das steht außer Frage. Da muss jemand kommen, auch der schon vielleicht in der Liga gespielt hat oder woanders in Europa. Weil nur jung und naiv wird es auch nicht gehen, wenn man ambitionierte Ziele hat.
Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend. Also von mir aus könnte dann morgen schon losgehen. aber ich bin eh jemand, der sich relativ schnell immer euphorisieren lässt und hypen lässt. Ich habe schon mega Bock.
Ja, ich glaube, das waren doch ganz, ganz schöne Schlussworte. Und dann, glaube ich, können wir die erste Folge Season 3 vom Podcast jetzt so langsam beschließen. Ich fange mal an und ich bedanke mich für alle, die nochmal eingeschaltet haben, die seit mehreren Jahren ja jetzt schon treu sind. Und ich hoffe, wir schaffen es einfach über die Offseason auch nochmal ein Stück weit zu diesem Hype beizutragen. Wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Spieler oder vielleicht auch alle vors Mikrofon zerren, weil Zeit ist ja auf jeden Fall noch genug, da nochmal ein paar mehr Hintergrundinfos liefern. Das ist so unser Plan. Und ja, mir bleibt dann nur, mich zu bedanken nochmal bei dir, Max, und vor allem bei dir, Jacques, natürlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ist nicht selbstverständlich und ja, ist uns dann auch immer eine Freude, wenn wir da Hintergründe erfahren dürfen.
Ja, ich kann mich da eigentlich jetzt gerade nur anschließen. Vielen Dank, Marc, vielen Dank, Jacques. Ja, für die erste Folge war das doch, nach langer Zeit war es doch relativ flüssig, finde ich, hier vor Ort in der Arena. Ist ja Premiere, wie Marc schon sagte. Und die letzten Worte gebührend wie immer unserem Gast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Als Message an die Trierer Fans kann ich nur sagen, kommt in die Halle. Versucht unsere Spieler möglichst gut kennenzulernen, weil das sind gute Jungs. Alle, die wir bis jetzt verpflichtet haben, werden hier alles geben, um den Trierer Basketball nach vorne zu bringen. Vielen Dank auch, dass wir Spieler und Coaches hier erstmal mit offenen Armen empfangen werden. Das tut uns gut und gibt uns sehr viel Kraft. Und ich glaube, wir werden alle an einem Strang ziehen und gemeinsam eine sehr gute und erfolgreiche Saison haben.
Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao. Ciao.
Servus. I need to play.